Also wenn Robert gesagt hat, er möchte mir das Thema nicht wegnehmen, ich wäre jetzt auch nicht so böse, mich da hinzusetzen und zu hören, wie Robert das macht und erklärt und so weiter. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr an das Thema Scheidung und Wiederheirat denkt. Ich kann euch sagen, wie es mir geht, beziehungsweise ich kann euch sagen, was das Wichtigste ist, wenn man über dieses Thema etwas erzählt. Das Wichtigste bei diesem Thema ist die richtige Ausrüstung. Und die Ausrüstung sieht bei diesem Thema, glaube ich, so aus wie auf diesem Bild. Ein Pfarrer sonntagmorgens, der sagt, heute Morgen möchte ich über Scheidung und Wiederheirat unter Christen sprechen. Und die richtige Ausrüstung ist Vollschutz. Also maximal noch ein Schlitz irgendwo, sodass man sehen kann. Aber das ist eben ein Thema, was relativ stark von Emotionen geleitet wird und belastet ist. Und was gar nicht so einfach zu behandeln ist. Das sage ich euch ehrlich, von daher... Genau, ich habe mich nicht drum gerissen, das zu machen heute, aber ich mache es sehr gerne, weil ich glaube, dass es ein wichtiges Thema ist. Das Bild gefällt mir, weil es zeichnet wirklich so ein bisschen die Art und Weise, wie über Scheidung und Wiederheirat geredet wird. Denn die ganze Geschichte ist hochemotional. Aus zwei Gründen, glaube ich. Einerseits ist es ja so, wir können uns jetzt heute Abend hinsetzen und sagen, komm, wir schlagen mal die Bibel auf und reden über Scheidung und Wiederheirat. Für diejenigen, die es betrifft, ist das eine ganz existenzielle Frage. Also da geht es ja nicht nur darum, wir diskutieren mal eine theologische Frage, sondern es geht tatsächlich um die Existenz, es geht tatsächlich um das Leben von diesen Menschen. Und deswegen ist so eine Frage immer mit Emotionen verbunden. Der zweite Grund, warum es, glaube ich, mit Emotionen verbunden ist, ist, glaube ich, folgender. Scheidung und Wiederheirat ist einfach allgegenwärtig. Also wenn wir heute Abend über Scheidung und Wiederheirat nachdenken, hat jeder von uns bestimmte Personen vor Augen, die wir mit dieser Frage verbinden. Und das macht es nicht einfacher, über das Thema zu reden. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber in Deutschland werden pro Jahr 190.000 Ehen geschlossen. In der gleichen Zeit, also in einem Jahr, werden 370.000 Ehen geschieden. Also pro Jahr werden ungefähr doppelt so viele Ehen geschieden wie geschlossen. Man sagt, so, das sind natürlich Statistiken, zwischen dem 5. und 7. Ehejahr, dort passieren die meisten Scheidungen. Also das heißt, ich bin jetzt 10 Jahre verheiratet mit Tavea, wir freuen uns schon mal, dass wir über das 5. bis zum 7. weg sind. Ist natürlich keine Garantie, ne? Das sind Statistiken, aber ist, glaube ich, mal interessant zu hören. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, das ist halt unsere Gesellschaft. Es gibt über Deutschland keine Statistiken, aber in den USA ist es so, dass die Scheidungsrate bei Christen ein bisschen höher ist als bei Nichtchristen. Und die meisten Christen, die sich scheiden lassen, heiraten hinterher wieder. Das heißt, wenn man die großen Kirchen anschaut, auch viele freie Kirchen, merkt man, Scheidung und Wiederheirat wird zunehmend offen, zunehmend sagt man, ist eigentlich keine Schwierigkeit, dass wir das so machen. Das sind, glaube ich, die zwei Gründe, warum es so emotional ist. Der Umkehrschluss daraus ist folgender, man kann eigentlich gar nicht mehr sachlich über Scheidung und Wiederheirat reden. Man kann auch nur sehr schwer noch biblisch argumentieren, weil es eben so emotional ist. Und deswegen finde ich das gut und deswegen haben wir auch als Leitung gesagt, wir wollen mal eine Gemeindelehrstunde darüber machen und versuchen, so biblisch wie möglich daran zu gehen. Versuchen mal, das emotionale Element so weit, wie es irgendwie geht, auszuklammern und uns mal rein auf das Biblische konzentrieren. Vielleicht sitzt ihr hier und sagt, ja komm, das ist doch klar, oder? Also was ist denn die Frage dabei? Ich habe eigentlich überlegt, ich würde eigentlich, das mache ich nicht, gerne fragen, wer von euch glaubt denn, dass Scheidung und Wiederheirat von der Bibel her verboten ist? Ich frage das nicht, weil mir ist schon klar, man muss sich dazu sehr outen. Wahrscheinlich würdet ihr alle die Hand heben, weil ich kann ja jetzt nicht sagen, nee, es ist nicht so. Aber Fakt ist eins, wenn man mal so die christliche Landschaft anschaut, gibt es zwei Lager logisch. Die einen sagen, Scheidung und Wiederheirat geht nicht, weil es gibt biblische Gebote. Die anderen sagen, Scheidung und Wiederheirat geht unter bestimmten Umständen. Und jetzt kommt das Interessante. Die sagen jetzt nicht, ja gut, ich nehme die Bibel nicht so ernst. Sondern sie sagen, weil es gibt Bibeltexte, die Scheidung und Wiederheirat erlauben. Und dann kommen solche Sachen wie zum Beispiel, Abraham hat sich von Hagar geschieden. Es gibt 5. Mose 24, den Scheidebrief. Esra und Nehemia, da scheidet sich das ganze Volk von seinen Frauen. Es hat doch irgendwo mal was von einer Ausnahmeklausel in Matthäus gehört. Und sagt nicht Paulus auch, dann ist der frei, wieder zu heiraten? Und ihr merkt, jeder sagt, ich lese die Bibel. Und deswegen sage ich so oder so. Und das heißt heute Abend, und das ist tatsächlich der Schwerpunkt des Abends, die einzige Frage, die wir uns heute stellen, ist folgende. Verbietet die Bibel Scheidung und Wiederheirat wirklich ausnahmslos? Oder ist Scheidung und Wiederheirat unter bestimmten Umständen erlaubt. Das heißt, ich hoffe, ihr erwartet nichts anderes von mir. Ich bin aus Leib und Seele Bibelschullehrer. Wir werden heute Bibeltexte wälzen und werden uns immer wieder die Frage stellen, was sagt eigentlich die Bibel dazu? Ich habe relativ viel vor. Ich versuche, relativ zügig da durchzugehen. Aber wir gucken uns an, was sagt das AT zur Scheidung und Wiederheirat? Was sagt das NT zur Scheidung und Wiederheirat? Ziehen dort ein Fazit. Und ganz am Ende gibt es ein paar praktische Konsequenzen, die ich mal formuliert habe, wo ich denke, so sollte man das leben. Ich fange an und ich hoffe, dass ihr, wann immer ihr eine Frage habt, macht euch irgendwie bemerkbar. Das soll kein reiner Monolog hier vorne werden. Aber wenn ihr euch nicht bemerkbar macht, dann gucke ich auch, dass wir da durchkommen. Also Leute, Scheidung und Wiederheirat im Alten Testament, damit fange ich mal an. Wenn man über Scheidung nachdenkt im Alten Testament, lohnt es sich mal, auf die Begriffe zu schauen. Also wie wird das eigentlich ausgedrückt? Und es ist so, dass für Scheidung und Wiederheirat keine feststehenden Begriffe vorhanden sind, sondern man benutzt hauptsächlich drei Schlüsselbegriffe, um Scheidung auszudrücken. Man beschreibt es inhaltlich und dann gibt es drei Begriffe, wie man Scheidung ausdrückt. Einerseits den Begriff entlassen, das heißt aus der Perspektive von demjenigen, der sich scheiden lässt. Also ein Mann entlässt seine Frau. Das Gegenüber ist der Begriff verstoßen werden, das ist jetzt aus der Perspektive der Frau oder des Mannes. Der Mann oder die Frau wird verstoßen. Und es gibt einen dritten Begriff im Alten Testament und das ist der Scheidebrief. Da geht es natürlich ausdrücklich um Scheidung, aber mit diesen drei Begriffen wird Scheidung im Alten Testament ausgedrückt. Was auch interessant ist, ist mal zu schauen, wie war das eigentlich in der Umwelt vom Alten Testament? Also wie war das da? Und das ist interessant, weil das passt ein bisschen zu dem, erinnert ihr euch noch, was Eduard am Sonntag über die Jugend gesagt hat, das Zitat von Sokrates. Das ist bei Scheidung so ähnlich. Scheidung und Wiederheirat war zur Zeit des Alten Testaments absolut alltäglich. Genauso alltäglich, wie es heute war, ist keine moderne Erscheinung, sondern war absolut alltäglich, dass man sich geschieden hat. Der Unterschied zu heute ist, nur der Mann konnte sich scheiden. Also damals konnte nicht die Frau sagen, ich möchte mich scheiden lassen, sondern nur der Mann konnte die Scheidung einreichen. Und das ist auch parallel zu heute, es gibt viele Gesetze, auch außerbiblische Gesetze über Scheidung, die regeln aber fast nur die finanziellen Geschichten. Das heißt, es geht nicht darum, die Ehe zu schützen oder die Frau zu schützen oder den Mann zu schützen. Es geht nur darum, wie viel Kohle kriege ich, wenn ich mich scheiden lasse. Ist einfach interessant als Hintergrund, worauf dann das Alte Testament drauf aufbaut. Okay, Scheidung und Wiederheirat im Pentateuch. Also Pentateuch sind die ersten fünf Bücher Mose. Und so mache ich es. Ich gucke erst die ersten fünf Bücher Mose an und gucke dann weiter. Wenn wir über Scheidung und Wiederheirat reden, müsste man natürlich eigentlich mit 1. Mose 1 bis 3 anfangen. Man müsste damit anfangen, dass Gott den Menschen geschaffen hat, dass er sie als Mann und Frau geschaffen hat, dass er die Ehe geschaffen hat, dass er die Ehe lebenslang geschaffen hat. Und da könnte ich schon eine Gemeindelehrstunde drüber machen, das mache ich jetzt nicht. Aber Scheidung und Wiederheirat muss natürlich damit anfangen, dass man sagt, okay, Gott hat die Ehe geschaffen und hat sie als lebenslange Einrichtung geschaffen. Das würde aber jetzt den Rahmen sprengen, das ausführlich deutlich zu machen. Der erste Text, ich habe jetzt einfach mal Texte rausgesucht, wenn man Bücher liest über Scheidung und Wiederheirat, welche Argumente genannt werden. Und der erste Text, der für Scheidung und Wiederheirat für die Diskussion genannt wird, ist erstaunlich, 1. Mose 21, Vers 9 bis 14. Wenn ihr euch ein bisschen in der Bibel auskennt, überlegt ihr 1. Mose 21, das sind wir irgendwo bei den Erzvätern. Und das ist die Geschichte von Abraham, Sarah und Hagar. Und man fragt sich, was hat das denn mit Scheidung zu tun? Das ist aber tatsächlich ein Argument, was relativ häufig gebracht wird. Und lasst mich einfach mal 1. Mose 21, Vers 9 bis 14 lesen, weil da wird deutlich, warum das hier ein Text ist, der interessant ist. Also 1. Mose 21, Vers 9. Und Sarah sah den Sohn der Ägypterin Hagar, den diese dem Abraham geboren hatte, scherzen. Da sagte sie zu Abraham, vertreibe diese Magd und ihren Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht mit meinem Sohn Erbe werden, mit Isaak. Und dieses Wort war sehr übel in Abrahams Augen um seines Sohnes willen. Aber Gott sprach zu Abraham, lass es nicht übel sein in deinen Augen wegen des Jungen und wegen deiner Magd. In allem, was Sarah zu dir sagt, höre auf ihre Stimme. Denn nach Isaak soll dir die Nachkommenschaft genannt werden. Doch auch der Sohn der Magd werde ich zu einer Nation machen, weil er dein Nachkomme ist. Und Abraham machte sich früh am Morgen auf und er nahm Brot und einen Schlauch Wasser und gab es der Hagar, legte es auf ihre Schulter und gab ihr das Kind und schickte sie fort. Da ging sie hin und irrte in der Wüste von Beersheba umher. Scheidung und Wiederheirat? ist ein ganz häufiges Argument, was für Scheidung und Wiederheirat gebracht wird. Warum? Dieses Argument ist ein zweifaches. Erstens sagt man, die Trennung zwischen Abraham und Hagar ist eine Scheidung. Also das, was hier passiert, da scheiden sich Mann und Frau. Denn die beiden hatten ja ein Kind. Ismael ist das Kind der beiden, deswegen waren sie offensichtlich verheiratet. Und es kommen die Schlüsselbegriffe vor, vertreiben und verstoßen, beziehungsweise verlassen und verstoßen. Und jetzt sagt man, das ist erstaunlich. Der Glaubensvater Abraham hat sich scheiden lassen. Und man sagt, Gott selbst befiehlt sogar diese Scheidung. Denn das sagt Gott ja hier. In allem, was Sarah dir sagt, höre auf sie. Überzeugend? Also das ist einfach spannend. Ne? Wenn du vorne stehst, sieht man ja immer eure Gesichter. Und dann kann man schon zuordnen, ah, den habe ich nicht, wie auch immer. Passt auf, ich finde es nicht überzeugend. Ich finde es nicht überzeugend aus drei Gründen. Das erste, was auffällt, wenn man die Geschichte von Abraham und Hagar und Sarah liest, ist folgendes. Hagar war aus Gottes Perspektive nie die rechtmäßige Frau von Abraham. Wenn ihr die Geschichte von Abraham und Sarah lest, dann werdet ihr merken, ganz oft nennt Gott Sarah die Frau Abrahams. Also er bezeichnet sie so, du bist die Frau Abrahams. Es findet sich keine einzige Stelle, wo Hagar als Frau von Abraham bezeichnet wird. Also das heißt, Gott spricht sie überhaupt nicht so an. Und als Gott auch Hagar auffordert, zurückzukehren, sagt sie nicht, kehre zu deinem Mann zurück, sondern sie sagt, kehre zu Sarah, deiner Herrin, zurück. Also aus Gottes Perspektive waren die beiden gar nicht verheiratet. Zweitens war es auch so, aus kultureller Perspektive waren die beiden nicht verheiratet. Also die Geschichte ist ja schon ein bisschen komisch hier. Ne? Man könnte sich das so vergleichen wie eine Leihmutterschaft. Also Sarah ist unfruchtbar, bekommt keine Kinder. Und dann war es im alten Vorderen Orient, also in der Zeit damals, üblich, dass man gesagt hat, man konnte jetzt eine Magd nehmen und sie war quasi die Leihmutter für das Ehepaar. Aber im alten Vorderen Orient und zur Zeit des Alten Testaments hätte nie jemand gedacht, jetzt sind Abraham und Hagar verheiratet. Sondern es war völlig klar, das ist eine Leihmutterschaft, aber keine Hochzeit. Das heißt, auch ein Jude zur damaligen Zeit wäre nie davon ausgegangen, dass die beiden verheiratet sind. Und drittens finde ich es nicht sehr überzeugend, weil wenn man die Geschichte liest, wird deutlich, Sarah, Hagar und Abraham handelten aus der Perspektive des Autors, also aus Moses Perspektive, handelten falsch. Das wird deutlich, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, das wird deutlich, dass es viele Anspielungen auf den Sündenfall gibt und das ganz parallel geschildert wird. Also das, was Eva falsch macht, macht Sarah falsch. Das, was Adam falsch macht, das macht Abraham falsch. Ist ganz parallel aufgebaut. Könnte man jetzt in die Details gehen. Aber es wird eben deutlich, okay, auch Mose macht deutlich, die beiden waren gar nicht verheiratet. Deswegen ist 1. Mose 21 aus meiner Sicht, das spielt überhaupt keine Rolle in der Diskussion, weil es eben nicht Mann und Frau sind, die sich hier trennen, sondern weil es eine Ehe ist, die eigentlich gar nicht existiert, sondern eher eine Leihmutterschaft. Aber wenn ihr über Scheidung und Wiederheirat lest, werdet ihr ganz häufig auf diesen Bibeltext stoßen. Also ein Bibeltext, der keine große Relevanz hat dafür. Der Bibeltext im Alten Testament, der die größte Relevanz hat, ist Deuteronomium, also 5. Mose 24, Vers 1 bis 4. Und 5. Mose 24, Vers 1 bis 4, das ist wahrscheinlich der Text zur Scheidung im Alten Testament, vielleicht sogar ganz biblisch. Das sind vier Verse, die lese ich euch mal, weil das lohnt sich. Da wird immer wieder darauf verwiesen zu sagen, aber es gab doch den Scheidebrief im Alten Testament. Guckt mal, was da steht. Wenn ein Mann eine Frau nimmt und sie heiratet und es geschieht, dass sie keine Gunst in seinen Augen findet, weil er etwas Anstößiges an ihr gefunden hat oder er ihr einen Scheidebrief geschrieben, ihn in ihre Hand gegeben und sie aus seinem Haus entlassen hat und sie ist aus seinem Haus gezogen und ist hingegangen und die Frau eines anderen Mannes geworden. Wenn dann auch der andere Mann sie gehasst und ihr einen Scheidebrief geschrieben, ihn in ihre Hand gegeben und sie aus seinem Haus entlassen hat, oder wenn der andere Mann stirbt, der sie sich zur Frau genommen hat, dann kann ihr erster Mann, der sie entlassen hat, sie nicht wiedernehmen, dass sie seine Frau sei, nachdem sie unrein gemacht worden ist. Denn ein Greuel ist das vor dem Herrn, und du sollst das Land, das der Herr dein Gott dir als Erbteil gibt, nicht zur Sünde verführen. Man liest diesen Text und sagt, das ist doch eigentlich ganz offensichtlich, dass Scheidung und Wiederheirat mindestens im Alten Testament erlaubt ist. Denn die Argumente, und die sind erstmal nachvollziehbar, sind folgendermaßen: Scheidung ist erlaubt, weil Gott setzt doch hier den Scheidebrief als Mittel zur Scheidung ein. Also wir lesen doch hier Gebote Gottes und dort setzt Gott den Scheidebrief ein, damit sich Mann und Frau trennen können. Und man sagt, Wiederheirat ist erlaubt, weil Wiederheirat wird ja in Vers 2 als legitime Möglichkeit beschrieben. Also wenn die Frau geschieden ist und wenn dann ein anderer Mann kommt und sie heiratet und so weiter. Und da macht man meistens einen Punkt und sagt, ja, ist doch offensichtlich. Scheidung und Wiederheirat mindestens zur alttestamentlicher Zeit ist doch sogar von Gott hier eingesetzt worden. Ist doch sogar von Gott selbst ins Leben gerufen worden. Findet ihr überzeugend? Weil? Also, okay, passt auf. Wie bitte? Weil Matthäus das widerruft, okay, wäre jetzt spannend zu sagen, was sagt das Neue Testament dazu? Wir kommen noch zum Neuen Testament. Aber zumindest könnte man ja sagen, okay, es gab es zum Alten Testamentlicher Zeit, da gab es offensichtlich Scheidung und Wiederheirat und dort war Gott irgendwie in Ordnung damit. Jetzt wird es ein bisschen theologisch, aber das lohnt sich mal. Wenn man das Gebot sich nämlich anschaut, da gibt es drei Dinge, die einfach eine Beobachtung sind, die helfen, das Gebot richtig einzuordnen. Jetzt kommen zwei Fremdworte, das tut mir leid, aber ich erkläre sie. Wenn man nämlich dieses Gebot sich anschaut, merkt man, dass es sich hier um ein kasuistisches und kein apodiktisches Gesetz handelt. Okay, noch nicht nach Hause gehen, ich erkläre es. Also, es gibt im Alten Testament zwei Arten von Gesetzen. Es gibt apodiktische Gesetze und kasuistische. Apodiktische Gesetze sind meistens Gesetze, die eine klare Aussage haben, meistens in der zweiten Person Singular formuliert, ohne eine Strafandrohung. Zum Beispiel, du sollst nicht töten. Du sollst die Ehe nicht brechen. Du sollst nicht stehlen. Das sind apodiktische Gesetze. Es gibt aber, und das ist die Mehrheit der Gesetze im Alten Testament, kasuistische Gesetze und unser Begriff ist Fallgesetz dafür. Das heißt Gesetze, die immer nach dem gleichen Muster passieren. Wenn dies und jenes ist, dann soll das und jenes geschehen. Und wenn man sich jetzt 5. Mose 24 anschaut, dann ist ganz offensichtlich, hier handelt es sich genau um so ein Fallgesetz. Vers 1 bis 3 nennt wie Bedingung. Also was ist die Voraussetzung? Drei Dinge genannt. Wenn sich ein Mann mittels Scheidebrief scheiden lässt, wenn ein anderer Mann die Frau heiratet und wenn dann sich der zweite Mann auch noch scheiden lässt oder stirbt. Das ist die Bedingung. Und dann kommt erst in Vers 4, dann und so weiter kann der erste Mann die Frau nicht wieder zurücknehmen. Also es handelt sich hier um so ein Fallgesetz. Und der entscheidende Punkt ist das folgende. Wann immer man im Alten Testament an so ein Fallgesetz kommt, ist, wenn wir herausfinden wollen, was will Gott uns dadurch sagen, ist entscheidend allein das, was im zweiten Teil nach dem Dann steht und nicht das, was vorne in der Voraussetzung steht. Also das, was als Bedingung genannt wird, wenn man sich alle Fallgesetze anschaut, dann merkt man, ganz oft werden da unmoralische Dinge genannt, die Gott völlig widerstreben. Entscheidend ist aber nur das, was im zweiten Teil steht. Lass mich mal zwei Beispiele dafür nennen, zwei andere Bibelstellen, wo das deutlich wird. Das erste ist nur ein paar Verse zurück, 5. Mose 21, Vers 15 bis 17. Da wird das deutlich, wie solche Gesetze funktionieren. Guckt mal, 5. Mose 21, Vers 15. Wenn ein Mann zwei Frauen hat, eine Geliebte und eine Gehasste, und sie gebären ihm Söhne, die Geliebte und die Gehasste, und der erstgeborene Sohn von der Gehassten, dann soll es geschehen an dem Tag und so weiter. Also wenn du jetzt genauso argumentieren würdest wie in 5. Mose 24, dass du sagst, Gott hat Scheidung erlaubt, müsste man hier auch sagen, okay, Gott hat offensichtlich auch Polygamie erlaubt. Denn hier wird ja gesagt, wenn ein Mann zwei Frauen hat. Lasst mich noch ein krasseres Beispiel nennen, Kapitel 22, Vers 28 und 29. Man wundert sich, dass sowas in der Bibel steht, steht aber da. Da steht Folgendes. Wenn ein Mann ein Mädchen trifft, eine junge Frau, die nicht verlobt ist, und ergreift sie und liegt bei ihr, und sie werden dabei angetroffen, dann soll der Mann, der bei ihr lag, dem Vater des Mädchens 50 Schekel Silber geben, und es soll seine Frau werden, weil er ihr Gewalt angetan hat. Er kann sie nicht entlassen, alle Tage. Wenn du jetzt wieder so argumentierst wie bei Scheidung, müsstest du sagen, hier wird ja offensichtlich auf jeden Fall von vorehelichem Geschlechtsverkehr geredet, wahrscheinlich sogar von Vergewaltigung. Und da ist ganz deutlich, nie würde jemand von uns sagen, das ist Teil des Gebotes Gottes. Entscheidend ist allein, was passieren soll, wenn der Fall vorliegt. Und das Gleiche ist in Kapitel 24. Wenn hier steht, wenn ein Mann einen Scheidebrief gibt, wenn er seine Frau entlässt, wenn die Frau wieder heiratet, dann sagt es rein gar nichts darüber aus, dass Gott das möchte, dass Gott das gut findet. Es ist einfach eine Fallbeschreibung. Und das eigentliche Gesetz ist nur Vers 4. Was soll dann geschehen? Der erste Mann darf die Frau nicht wieder zurücknehmen. Also ich glaube, dass in der Diskussion um Scheidung und Wiederheirat dieser Text ganz oft missverstanden wird, weil man das nicht bedenkt, dass es sich um so ein Fallgesetz handelt und alles, was in der Wenn-Phrase steht, einfach nur einen Fall beschreibt und erst hinterher das eigentliche Gesetz kommt. Das ist das Erste, warum ich glaube, 5. Mose 24 erlaubt keine Scheidung und Wiederheirat, auch schon zur Zeit des Alten Testaments. Das Zweite, warum ich das glaube, ist, dass in dem Text selbst deutlich wird, dass Scheidung und Wiederheirat Dinge sind, die Gott nicht gefallen. Ist es euch in Vers 3 aufgefallen? Dort wird Scheiden und Hassen gleichgesetzt. Also in Vers 3 wird gesagt, wenn der Mann, der zweite Mann, sie auch gehasst und ihr einen Scheidebrief geschrieben hat. Das heißt, hier wird deutlich gemacht, einen Scheidebrief zu schreiben ist gleichbedeutend mit seiner Frau zu hassen. Wird ganz deutlich, das passt nicht zu einem Gott der Liebe. Und es wird deutlich in Vers 4, sie kann nicht zu ihrem ersten Mann zurückkehren, weil sie unrein geworden ist. Ja, wodurch ist sie denn unrein geworden? Durch die Scheidung und durch die Wiederheirat. Das heißt, das Gebot selbst macht deutlich, das passt nicht zu Gott. Auch wenn es hier als Realität beschrieben wird. Und drittens, es fällt einfach auf, trotz Scheidebrief bleibt die erste Ehe irgendwie bestehen. Also der Grund, warum die Frau nicht zurückkehren kann, ist, weil sie durch die erste Ehe sich verunreinigt hat, indem sie einen anderen Mann geheiratet hat. Das heißt, die erste Ehe bleibt vor Gott bestehen, obwohl der Mensch einen Scheidebrief geschrieben hat. Und da wird deutlich, wir meinen manchmal, wir könnten uns scheiden, können es aber eigentlich nicht. Denn was Gott zusammengefügt hat, das kann der Mensch nicht scheiden, so würde ich es formulieren, das soll der Mensch nicht scheiden, so ist es formuliert. Aber hier wird eben deutlich, irgendwie bleibt die erste Ehe dennoch bestehen. Also Leute, das ist ein bisschen kompliziert, das weiß ich. Aber wenn jemand auf diesen Text verweist und sagt, deswegen ist Scheidung und Wiederheirat in Ordnung, dann ist es einfach ein Missverständnis davon, wie diese Texte formulieren, dass nämlich einfach eine Realität beschrieben wird, eine Wenn-Reihe aufgelistet wird und dann gesagt wird, was soll geschehen, wenn dieser Fall vorliegt. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass man 5. Mose 24 nicht mit damit Scheidung und Wiederheirat begründen kann und sagen kann, zur alttestamentlicher Zeit war das erlaubt. Fragen zu diesem Text, weil das ist der häufigste Text, auf den sich zumindest im Alten Testament bezogen wird. Also löchert mich nur, bremst mich oder wie auch immer, aber das ist wichtig. Okay, also Abraham und Hagar, dieser Gesetzestext und dann gibt es noch einen dritten Text in den 5 Büchern Mose, die relativ für sich selbst sprechen, die aber eine wichtige Sache deutlich machen. Es ist der Text, beziehungsweise ein Text, wo die Priester und Hohenpriester gesagt wird, wen dürfen diese beiden eigentlich heiraten, also Diener Gottes. 3. Mose 21, Vers 7 und Vers 14. Und dort steht nämlich in Bezug auf die Priester Folgendes. Eine Hure und eine Entehrte sollen sie nicht zur Frau nehmen und eine von ihrem Mann verstoßene Frau sollen sie nicht nehmen, denn heilig ist er seinem Gott. Also, ein Priester darf keine Prostituierte nehmen, okay, darf aber auch keine geschiedene Frau nehmen. Und jetzt kommt Vers 14, der Hohepriester, guckt mal, was da steht. Eine Witwe und eine Verstoßene und eine Entehrte, eine Hure, diese soll er nicht nehmen, sondern eine Jungfrau aus seinen Volksgenossen soll er zur Frau nehmen. Und was hier an diesen Texten deutlich wird, ist Folgendes. Scheidung und Wiederheirat widersprechen Gottes Heiligkeitsideal. Also die Priester sollten die Heiligkeit Gottes darstellen und jetzt gibt es so eine Abstufung. Ein normaler Priester darf heiraten, wen er will, aber keine Prostituierte und keine geschiedene Frau. Ein hoher Priester darf überhaupt nicht heiraten, wen er will, er darf nicht mehr eine Witwe heiraten, sondern er soll einzig und allein eine Jungfrau, also eine Frau, die noch nie mit einem anderen Mann geschlechtlich oder verheiratet war, nur diese Frau kommt für den hohen Priester in Betracht. Und da wird deutlich, Gottes Heiligkeit, und so wird es ja in Vers 7 begründet, denn heilig ist er seinem Gott, der Priester, Gottes Heiligkeit passt nicht dazu, dass eine Ehe auseinandergeht. passt nicht dazu, dass man sich scheiden lässt, passt nicht dazu, dass man nochmal heiratet. Weil Gott treu ist und weil Gott durch alle Zeiten hindurch der Treue ist, der er versprochen hat zu sein. Deswegen müssen gerade die Priester, gerade die Diener auch das widerspiegeln. Und deswegen gibt es diese konkreten Gesetze in Bezug auf die Priester im Volk Israel. Also die Heiligkeit Gottes soll durch die Ehe wiedergespiegelt werden und das passt nicht zur Scheidung und Wiederheirat. Das waren die Punkte in den 5 Büchern Mose. Es gibt noch 2 Texte im Alten Testament, die immer wieder genannt werden. Einer ganz einfach und einer relativ schwer. Wir fangen mit dem Schweren an und das ist Esra 9 und 10. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal bewusst Esra 9 und 10 gelesen habt, aber Esra 9, Esra ist ja die Zeit nach dem Exil, also nach der Gefangenschaft, als das Volk zurückgekehrt ist. Und dort passiert was Folgendes, passiert was Erstaunliches. Das Volk kehrt zurück und man findet sich in der Situation, dass ganz viele Familien Mischehen, Mischfamilien geworden sind. Also das Volk hatte das Gebot, heiratet niemanden außerhalb, weil es ging da jetzt nicht um irgendwelche ausländerfeindlichen Dinge, es ging schlicht und ergreifend darum, weil ihr Gott nachfolgen sollt und weil die euch zu Götzendienst verführen. Und jetzt war es so, nach dem Exil kam das Volk zurück und man fand sich einfach in der Situation, dass ganz viele Mischehen entstanden sind und ganz viele Mischehen dort vorzufinden waren. Und dann finden sich diese 2 Verse in Kapitel 10, Vers 3, wo dann Folgendes vorgeschlagen wird. Schechanja, einer der Priester da, schlägt vor, dass man alle ausländischen Frauen fortschickt und begründet das damit, dass das das Gebot unseres Gottes ist. Esra ist zunächst ein bisschen zögerlich, überlegt ein bisschen, stimmt dann aber zu, lässt das Volk sogar schwören, dass sie es tatsächlich so machen. Und dann fordert er in Vers 11 das Volk dazu auf, so gebt nun dem Herrn, dem Gott eurer Väter, das Lob und tut seinen Willen und sondert euch ab von den Völkern des Landes und von den ausländischen Frauen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal über den Text nachgedacht habt in Bezug auf Scheidung und Wiederheirat. Aber jetzt liest man diesen Text und die Argumente sind wieder eigentlich erstmal nachvollziehbar. Erstens sagt man, Scheidung widerspricht offensichtlich nicht immer dem Willen Gottes. Weil Schechanja sagt ja, sondert euch ab, schickt sie fort nach dem Willen unseres Gottes. Und man sagt zweitens, Scheidung ist hier sogar ein Gebot Gottes. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, ist halt mal passiert oder wie auch immer. Aber wenn man jetzt tatsächlich versucht herauszufinden, sagt die Bibel nirgendwo, dass Scheidung unter bestimmten Umständen erlaubt ist, bleibt man zunächst an diesem Text hängen und fragt sich, was mache ich damit? Folgendes hat mir geholfen in Bezug auf diesen Text. Wenn man die ganze Geschichte ein bisschen liest, fallen 2 Dinge auf. Es fällt nämlich erstens auf, dass die Ehen, die dort geschlossen werden, sehr erstaunlich beschrieben werden. Also wenn man jetzt Kapitel 9 und 10 lesen würde, da werden die Hochzeiten mit folgenden Begriffen bezeichnet. Untreue, Sünde, große Schuld, Gebote verlassen, böse Taten, treulos an unserem Gott gehandelt. So werden die Hochzeiten beschrieben. Und dann merkt man, irgendwie möchte der Autor hier was deutlich machen. Und das, was er deutlich machen will, ist Folgendes. Es handelt sich hier in Esra 9 und 10 nicht um rechtmäßige Ehen, sondern es handelt sich um Schuld. Es handelt sich um Begebenheiten, wo das Volk entschieden gegen das gehandelt hat, was Gott von ihnen gefordert hat. Und das ist auch erstaunlich, als die Männer dann sich entscheiden, das tatsächlich zu tun, dann steht in Esra 10, Vers 19 Folgendes. Und sie gaben ihre Hand darauf, dass sie ihre Frauen fortschicken wollten. Und als Schuldige opferten sie einen Widder von den Schafen für ihre Schuld. Man fragt sich, ja für welche Schuld opfern die denn hier? Und die Schuld, für die die Männer hier opfern, ist die Schuld, dass sie überhaupt diese Ehen eingegangen sind, die keine rechtmäßigen Ehen sind. Ehen, die überhaupt nicht hätten existieren dürfen. Und es fällt auf, lass mich das auch noch sagen, die 2 Begriffe hier fortschicken und absondern, die 2 Begriffe werden nirgends im Alten Testament für die Scheidung verwendet. Es fällt einfach auf, dass der Autor hier das bewusst nicht als Scheidung bezeichnet, sondern als Trennung. Das heißt also in Esra 9 und, Vers, 9 und 10, meine ich, dass man relativ berechtigt sagen kann, hier geht es nicht darum, dass eine Ehe zwischen Mann und Frau geschieden wird, sondern es geht darum, dass eine Beziehung, die durch Sünde entstanden ist, als Ehe nichtig erklärt wird. Dass gesagt wird, das war keine Ehe im Sinne Gottes. Das war keine Ehe, so wie Gott das wollte. Und deswegen wird die Ehe sozusagen nichtig erklärt und nicht eine rechtmäßige Ehe geschieden. Die engste Parallele ist natürlich, ja, was ist denn, wenn ich einen Ungläubigen heirate heute? Kommen wir gleich in 1. Korinther 7, weil das ist ja hier passiert, dass sie ungläubige Frauen geheiratet haben. Aber hier im Text wird das, glaube ich, schon deutlich, dass man nicht sagen kann, okay, weil das hier in meiner Bibel steht, deswegen kann ich mich scheiden lassen, sondern es fällt schon auf, dass das hier deutlich gemacht wird, es handelt sich eigentlich nicht um richtige Ehen. Bitte. Genau, sie waren kulturell verheiratet, weil es ja kulturell eben nicht dieses Gebot gab, keine ausländischen Frauen zu heiraten. Genau, das heißt, deswegen ist es anders. Genau, deswegen ist es anders als bei Abraham und Hagar, da waren sie auch kulturell nicht so angesehen. Hier ist eine gute Bemerkung, war es anders. Gustav? Genau. Ist auch nochmal eine gute Unterscheidung, das heißt, in der jüdischen Kultur nach dem Gesetz waren sie nicht offizielle Ehen, in der Kultur außenrum waren sie, also wenn man jetzt einfach gefragt hätte, sind die beiden verheiratet? Von außen betrachtet hätten die meisten ja gesagt, auch vom Gesetz her betrachtet, stimmt, hätte man nein gesagt, weil es eben Ehen sind, die nicht zulässig waren. Ist auch nochmal eine gute Korrektur, das heißt, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, rein vom kulturellen Standpunkt her, wie hat man es gesehen? Das heißt, vom Gesetz her, nein, es sind unrechtmäßige Ehen, von außen betrachtet, waren es aber schon Mann und Frau, die verheiratet waren. Was hier auch noch hilft, und dann beende ich auch das, was das Alte Testament betrifft, es ist schon hilfreich zu sagen, das, was hier passiert, ist halt, wenn man den Text liest, das ist ja kein Gebot, sondern es ist einfach eine Beschreibung von geschichtlichen Ereignissen. Und jetzt muss man immer aufpassen, wenn ein Text beschreibend ist und nicht vorschreibend, dass man nicht zu schnell Linien zieht und sagt, deswegen kann ich es auch machen, sondern es ist eben erstmal ein Text, der beschreibt, wie das Volk in Sünde gefallen ist und dann dort irgendwie wieder rauskommt. Und dann muss man eben aufpassen, dass man diesen Sonderfall der Heilsgeschichte nicht zu schnell auf sich selbst bezieht. Aber diese beiden Dinge, glaube ich, helfen mir zumindest, das ein bisschen ausgewogener zu sehen, dass es sich um unrechtmäßige Ehen handelt und dass es eben tatsächlich eine Beschreibung ist und kein Gesetz, was vorschreibt. Ganz kurz der letzte Text im Alten Testament, die klarste Aussage zur Scheidung im ganzen Kanon, in der ganzen Bibel, ist wahrscheinlich Maleachi 2, Vers 16. Und wenn ihr Maleachi 2, Vers 16 lest, dann sagt Gott, denn ich hasse Scheidung, spricht der Herr, der Gott Israels, ebenso wenn man sein Gewand mit Unrecht bedeckt, spricht der Herr, der Herrscharen, so hütet euch bei eurem Leben und handelt nicht treulos. Also so eine klare Aussage findest du nirgends in der Schrift, dass Gott sagt, ich hasse Scheidung. Ohne Ausnahmeklausel, ohne irgendeinen Nachsatz. Drei Worte, die relativ deutlich sind, was hier Maleachi deutlich macht. Also wenn ich das Alte Testament zusammenfassen müsste, was sagt das Alte Testament über Scheidung und Wiederheirat, dann würde ich es mit diesen 7 Punkten machen. Erstens, die Ehe ist von Anfang an auf die lebenslange Treue beider Partner angelegt. Genesis 1 und 3. Zweitens, kein Gesetz behandelt Scheidung als legitime oder tatsächliche Beendigung der Ehe, auch wenn man das manchmal behauptet. Es ist kein Gesetz, wo es tatsächlich eine Beendigung der Ehe vorgesehen ist. Drittens, einige Gesetze zeigen, dass Scheidung und Wiederheirat Gottes Heiligkeitsideal widersprechen. Viertens, einige Gesetze verbieten die Scheidung zum Schutz der Frau, das habe ich jetzt nicht ausführlich gemacht. Fünftens, einige Gesetze regeln nur die Folgen von Scheidung und Wiederheirat, 5. Mose 24. Sechstens, an keiner Stelle wird eine rechtmäßige Ehe von Gott aus bzw. mit seiner Legitimation geschieden, bzw. eine Wiederheirat als vor Gott legitimer Schritt dargestellt. Und siebtens, explizit wird gesagt, Maleachi 2, Vers 16, Gott hasst Scheidung und implizit ist auch dort die Wiederheirat mit inbegriffen. Also man merkt, manchmal funktioniert die Diskussion so, im Alten Testament war es so und jetzt im Neuen Testament ist aber alles anders. Ich glaube, wenn man sich das Alte Testament genau anschaut, merkt man schon da, es gibt irgendwo die Linie, dass Scheidung und Wiederheirat schwer mit Gottes Willen zu vereinbaren sind. Ich würde sogar sagen, es ist nicht mit Gottes Willen zu vereinbaren, zumindest was diese Texte im Alten Testament angeht. Aber es gibt ja das Neue Testament. Und im Neuen Testament gibt es ja noch ein paar schöne Texte, wo man denkt, okay, da gibt es offensichtlich Ausnahmen dazu, da gibt es offensichtlich die Möglichkeit oder vielleicht die Möglichkeit. Deswegen lasst uns, das geht jetzt nicht so lang wie das Alte Testament, aber lasst uns die wesentlichen Stellen mal noch angucken im Neuen Testament. Wenn man sich schaut, im Neuen Testament, wie wird es begrifflich gemacht, ist es so ähnlich wie im Alten Testament. Es ist vom Entlassen und Fortschicken die Rede, vom Scheiden und Trennen, vom Verstoßen und Entlassen und auch hier vom Scheidebrief. Auch im Neuen Testament ist es so, in der Umwelt, Scheidung war alltäglich, aber es gibt jetzt hier einen Unterschied. Zu neutestamentlicher Zeit konnte sich auch die Frau scheiden lassen. Das wird in ein paar Minuten noch relevant, merkt euch das mal, dass sich zu neutestamentlicher Zeit auch die Frau scheiden lassen konnte. Und Wiederheirat war nach ordnungsgemäßer Scheidung in der Regel möglich, auch im Judentum. In der Regel war es so, dass man Wiederheirat erlaubt hat. Was heißt ordnungsgemäße Scheidung? Wenn man das befolgt hat, was im 5. Mose 24 steht. Scheidebrief gegeben, die Frau entlassen. Und wenn das alles einigermaßen ordentlich abgelaufen ist, dann war es in der Regel möglich. Okay, je nachdem, was du vertrittst zu Scheidung und Wiederheirat, wird dich diese These, die nächste These, etwas fuchsen. Passt auf, ich habe es mal so formuliert. Die ausnahmslose Ablehnung von Scheidung und Wiederheirat im Neuen Testament. Die ausnahmslose Ablehnung von Scheidung und Wiederheirat im Neuen Testament. Je nachdem, was du vertrittst, vielleicht fuchst es dich, weil du denkst, hä, warte mal, ausnahmslose Ablehnung? Aber es gibt doch diese Ausnahmsklausel. Es gibt doch diesen Sonderfall in 1. Korinther 7. Und darüber diskutieren doch alle, wie man das versteht. Wie kannst du jetzt am Anfang sagen, die ausnahmslose Ablehnung von Scheidung und Wiederheirat im Neuen Testament? Warum ich das sage und warum ich das bewusst sage, ist Folgendes. Wenn man ans Neue Testament geht, Scheidung und Wiederheirat, diskutiert man sofort über die Ausnahmsklausel. Das ist Matthäus 19 und 5, es sei denn aufgrund von Unzucht. Und alle Welt diskutiert darüber. Und man übersieht, dass in allen Texten, die von Scheidung und Wiederheirat sprechen, auch Matthäus 19, auch Matthäus 5, auch 1. Korinther 7, immer in Versen davor oder danach ausnahmslos und ohne Ausnahme erklärt wird, Scheidung und Wiederheirat ist falsch. Und weil man sich so konzentriert auf diese Klausel und herausfinden will, was genau ist jetzt damit gemeint, übersieht man das Wesentliche. Und deswegen habe ich das so formuliert. Lasst mich mal die wichtigsten Texte durchgehen. Und das ist zum Beispiel Matthäus 5, Vers 27 bis 32. Das ist dieser Vers, wo unter anderem diese Ausnahmsklausel drinsteht. Das werde ich gleich noch kurz ansprechen, was damit gemeint sein könnte. Aber guckt mal, in Matthäus 5, Vers 27, das sind natürlich, sind wir in der Bergpredigt und dort sagt Jesus Folgendes. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren und so weiter. Das führt Jesus dann auf, dass man schon durch das Begehren sozusagen die Ehe bricht. Und dann wird aber in Vers 32 gesagt, jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Und was ist mein Punkt jetzt hier? Man stürzt sich sofort auf Vers 32 und fragt sich, was ist gemeint außer aufgrund von Hurerei? Und man übersieht, dass der Text beginnt mit, du sollst nicht Ehe brechen. Punkt. Und du sollst nicht Ehe brechen, ist vom Alten Testament her völlig klar, heißt, du sollst dich nicht scheiden und du sollst nicht wieder heiraten. Aber man merkt eben, weil man herausfinden will, was könnte mit diesem kurzen Ausnahmedings gemeint sein, übersieht man diese klare Aussage, wo man eigentlich gar nicht viel dazu sagen kann. Außer Scheidung und Wiederheirat sind verboten und begründet wird das, weil beides dazu führt, dass die Ehe gebrochen wird. Ganz ähnlich in Matthäus 19. Matthäus 19 beginnt ja damit, dass die Pharisäer eine Fangfrage stellen, so wie die Pharisäer sind in Vers 3. Und Pharisäer kamen zu ihm, versuchten ihn und sprachen, ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen? Das war die Fangfrage der Pharisäer. Jesus erzählt dann ein bisschen was, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat und sagt dann in Vers 6, so dass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Punkt. Das ist die Antwort von Jesus auf die Frage der Pharisäer. Ist es einem Mann erlaubt, sich scheiden zu lassen? Und Gott sagt, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Dann kommt natürlich der Einwand der Pharisäer in Vers 7, ja, warum gibt es dann einen Scheidebrief? Und erst darauf antwortet dann Jesus, er spricht zu ihnen, Mose hat es wegen eurer Herzenshärtigkeit euch gestattet, eure Frauen zu entlassen, von Anfang an aber ist es nicht so gewesen.
Ich sage euch aber, dass wer immer seine Frau entlässt, außer aufgrund von Hurerei, um eine andere zu heiraten, Ehebruch begeht. Und wer seine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Aber versteht ihr meinen Punkt? In Vers 1 bis 6 macht Jesus klar, du sollst nicht scheiden, was Gott zusammengefügt hat. Und erst auf den Einwand der Pharisäer erklärt er ihnen, warum gibt es einen Scheidebrief. Und dann geht es ja nicht mehr darum, wann darf ich mich scheiden lassen, sondern wann wird die Ehe gebrochen. Und das macht er deutlich. Wer sich scheiden lässt, seine Frau entlässt oder eine andere heiratet. Aber Vers 6 ist die eigentliche Antwort von Jesus, wo deutlich wird, Scheidung ist verboten und Wiederheirat, Vers 9, ist Ehebruch. Das gleiche auch in Markus 10, das mache ich jetzt nicht mehr ganz ausführlich. Markus 10 ist ja die gleiche Begebenheit, auch wieder so, dass die Pharisäer anfangen und Jesus die Frage stellen. Und es traten Pharisäer, Vers 2, zu ihm und fragten ihn, um ihn zu versuchen, ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen? Jesus erklärt wieder einige Dinge und dann in Vers 9, genauso, was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Dann verläuft sich die Szene und Vers 10 wird dann beschrieben, später als sie im Haus waren, fragten die Jünger ihn nochmal und dann erklärt er das, wer sich scheiden lässt oder eine andere Frau heiratet, der bricht die Ehe. Auffallend bei Markus, es gibt keine Ausnahmeklausel, also nicht außer aufgrund von Unzucht. Und was bei Markus auffällt, er sagt nicht nur, wenn ein Mann sich scheiden lässt, sondern er sagt auch, wenn eine Frau sich scheiden lässt. Also er stellt hier beide Fälle dar. Der Mann kann die Scheidung beginnen oder die Frau kann die Scheidung beginnen. Aber die Aussage von Jesus ist Vers 9. Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Also ich glaube, bei Jesus ist die Sache ganz klar. Jetzt kann man natürlich noch sagen, ja, aber es gibt ja noch Paulus. Stimmt, Paulus macht zwei Verse über Scheidung und Wiederheirat, zwei wesentliche Verse. Römer 7, Vers 2 und 3. Denn die verheiratete Frau ist durch das Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. So wird sie nun, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin genannt, wenn sie eines anderen Mannes wird. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei vom Gesetz, sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. Paulus argumentiert ja eigentlich über die Gültigkeit des Gesetzes, gebraucht dann nur Scheidung und Ehe als Beispiel und macht dort aber drei Aussagen über die Ehe. Nämlich erstens, nur der Tod von einem der Ehepartner ist das legitime Ende, Vers 2. Zweitens, Wiederheirat zu Lebzeiten des Ehepartners ist Ehebruch. Und drittens, aber Wiederheirat bei Verwitwung ist natürlich erlaubt. Also das macht Paulus auch ganz explizit deutlich. Aber er lässt da wenig Spielraum. Wiederheirat zu Lebzeiten ist Ehebruch. Nur der Tod von einem Ehepartner ist das legitime Ende. Und ein letzter Text, den Paulus verwendet, ist 1. Korinther 7, Vers 10 bis 16 und Vers 39. Dort schreibt er folgendes: Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lässt. Wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem, man könnte auch übersetzen, mit ihrem Mann und dass einem Mann, mit ihrem Mann, das ist sozusagen eine Klammerbemerkung, und dass ein Mann seine Frau nicht entlässt. Dann kommen noch ein paar Verse, gehe ich gleich drauf ein, in Vers 39. Eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt, wenn aber der Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, an wen sie will. Nur im Herrn muss es geschehen. Also auch hier bei Paulus ist die Aussage ganz klar. Ein Verheirateter soll sich nicht scheiden lassen, Vers 10 und 12. Wer geschieden ist, soll nicht wieder heiraten. Warum? Zwei Begründungen. Vers 11, Versöhnung ist möglich. Und die Scheidung hat die Ehe noch nicht aufgelöst. Merkt ihr, wie ihr Partner genannt wird? Ihr Mann. Er wird nicht genannt ihr geschiedener Mann, ihr Partner, ihr Ex-Mann. Er wird ihr Mann genannt. Und da wird deutlich, die Ehe gilt vor Gott immer noch. Und auch hier wieder deutlich, nur der Tod von einem der Ehepartner ist das legitime Ende der Ehe. Was ich damit sagen will, ist Folgendes. Wenn man Literatur liest zur Scheidung und Wiederheirat, im Neuen Testament diskutiert man fast ausschließlich die Ausnahmeklausel und fast ausschließlich die Verse, die hier in 1. Korinther 7 zwischendrin stehen, Vers 12 bis 16. Und man übersieht, dass jeder Text ohne eine nähere Erklärung oder Einschränkung sagt, Scheidung ist falsch und Wiederheirat ist falsch. Und ich sage euch jetzt mal ehrlich was, ich wünschte, ich könnte diese Texte anders auslegen. rein seelsorgerlich. Ich wünschte, ich könnte zu dem Ergebnis kommen, dass ich sage, okay, Wiederheirat ist kein Problem. Scheidung wünschte ich nicht, aber wenigstens bei Wiederheirat würde ich es mir wünschen. Aber ich sage euch ehrlich, ich kann diese Texte nicht anders verstehen. Ich komme einfach nicht zu dem Punkt, wo ich sage, ich müsste es so umdrehen, ich müsste es so zwischenreihen interpretieren, ich persönlich, wenn ich zu einem anderen Ergebnis kommen würde. Jetzt werdet ihr sagen, ja gut, Stephanus, das hast du geschickt gemacht, hast dich jetzt nur auf die klaren Aussagen konzentriert. Ich verspreche euch, ich lande gleich. Aber lasst mich noch zwei Sachen machen, und das müssen wir machen, nämlich die zwei Dinge, die tatsächlich oft diskutiert werden. Nämlich die Ausnahmeklausel und der Sonderfall in 1. Korinther 7. Und wir fangen mal mit dem Sonderfall in 1. Korinther 7 an, weil das wird ganz oft diskutiert, was meint denn Paulus jetzt genau damit. 1. Korinther 7, Vers 12 bis 16. Dort schreibt Paulus nämlich, den Übrigen aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat und der willigt ein, bei ihr zu wohnen, entlasse den Mann nicht. Denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt und die ungläubige Frau ist durch den Bruder geheiligt, sonst wären ja eure Kinder unrein. Nun aber sind sie heilig. Wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Zum Frieden hat uns Gott doch berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten wirst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten wirst? 1. Korinther 7 ist ein Text, der häufig für Scheidung, also für die Position der Scheidung, manchmal im Willen Gottes steht, verwendet wird, weil man nämlich Folgendes sagt, 1. Korinther 7 zeigt, dass Scheidung und oder Wiederheirat unter bestimmten Umständen auch von Gott her in Ordnung ist. Denn das macht der Text ja schon so in einer gewissen Art und Weise, zumindest auf den ersten Blick deutlich. Denn Paulus sagt ja, okay, wenn er sich scheiden lassen will, dann scheide er sich. Und er sagt dann sogar, der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Und jetzt sagt man häufig, ja, das ist doch der Text. Also der Bruder oder die Schwester ist es nicht mehr gebunden, das heißt, sie darf wieder heiraten. Er darf wieder heiraten. Er darf sich scheiden lassen. Sie darf sich scheiden lassen. Zwei Beobachtungen. Erstens fällt auf, in Vers 12 bis 16 geht es mit keinem Wort um Wiederheirat. Ganz oft wird dieser Text verwendet und gesagt, sie ist nicht gebunden, meint, jetzt kann sie wiederheiraten. Das Problem ist nur, die ganzen Verse sprechen überhaupt nicht von Wiederheirat. Was Paulus zu Wiederheirat für eine Meinung hat, das macht er ganz deutlich in Vers 11. Wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann. Das ist die erste Beobachtung. Es geht überhaupt nicht um Wiederheirat. Es geht einzig und allein um Scheidung. Das heißt, auch die Aussage, der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden, meint, er ist nicht mehr gebunden in Bezug auf die Ehe. Das heißt, wenn sich der Ungläubige scheiden lassen will, kann er dem unter Umständen zustimmen. Es war damals übrigens so, nicht wie heute, wenn man sich scheiden lassen wollte, musste man nicht das Einverständnis holen. Das heißt, wenn ich sage, ich lasse mich scheiden, hätte ich Tabea einfach gesagt, ich bin weg und das wäre okay. Man muss kein Einverständnis, man muss nichts gegenseitig unterschreiben, sondern man konnte sich einfach scheiden lassen. Also das Erste, was auffällt, es geht hier nicht um Wiederheirat, sondern es geht einzig und allein um Scheidung. Und das Zweite, was auffällt, Paulus gesteht die Scheidung nur dem ungläubigen Partner zu. Ist euch die passive Formulierung aufgefallen? Wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so scheide er sich. Und das finde ich wichtig. Also Paulus sagt, selbst wenn der Fall so ist, ein Ehepaar heiratet, also Mann und Frau heiraten, einer kommt zum Glauben und jetzt fragt man sich, was macht man jetzt? Und dann sagt Paulus, okay, pass auf, wenn das so ist und dein ungläubiger Partner willigt ein, weiterhin mit dir verheiratet zu sein, dann lass das so. Dann bleib verheiratet. Was weißt du, vielleicht wirst du ihn gewinnen. Paulus sagt aber, wenn es den Fall gibt, und den kann es geben, dass der ungläubige Partner sagt, nein, ich will nicht mehr und ich kann nicht mehr, und wenn, weil du zum Glauben gekommen bist, lasse ich mich scheiden. Dann sagt Paulus, okay, wenn das so ist, dann scheide er sich, dann lasse ihn scheiden. Warum sagt Paulus das? Paulus macht hier deutlich, liebe Frau, lieber Mann, wenn du in so einer Situation stehst, dann trägst du nicht die Schuld für die Scheidung der Ehe. Die Schuld ist auch wieder die Herzenshärtigkeit des Ehepartners, des anderen, der nicht weiterhin bei dir wohnen will. Aber in solchen Fällen bist du frei von der Schuld, dann lass ihn scheiden. Heute würde man sagen, dann stimmt zu zur Scheidung. Damals musste man es nicht sagen, weil man konnte nicht zustimmen. Man wurde überhaupt nicht gefragt. Das heißt, 1. Korinther 7, da beschreibt Paulus nicht einen Fall, wo er sagt, in dem Fall ist es gut, sich scheiden zu lassen. Ist es erlaubt, sich scheiden zu lassen? Ist es legitim, sich scheiden zu lassen? Sondern er sagt, wenn es solch einen Fall gibt und der ungläubige Partner besteht darauf, sich scheiden zu lassen, dann lass ihn. Du hast keine Schuld, wenn du dem zustimmst. Das ist 1. Korinther 7. Und die letzte Stelle, die müssen wir kurz machen, ist natürlich die Ausnahmeklausel. Ich finde das schon einen komischen Begriff, ne? Ausnahmeklausel. Aber Ausnahmeklausel ist das Rotgedruckte in Matthäus 5, Vers 32 und 19, Vers 9. Ich weiß, es ist 8:55, aber wenn du noch 5 Minuten Konzentration hast, dann lohnt es sich mal, kurz mir zu folgen. Das ist ein bisschen kompliziert, aber es ist gut. Also, 5 Vers 32. Ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von, und jetzt habe ich mal das griechische Wort hingeschrieben, außer aufgrund von Porneia. Es ist die Frage, was ist damit gemeint? Das ist eigentlich die Krux der ganzen Sache. Also, außer aufgrund von Porneia macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Fast parallel in Kapitel 19. Ich sage euch aber, dass wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Porneia, und eine andere heiratet, Ehebruch begeht. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Das Argument für Scheidung lautet hier wie folgt. Die Ausnahmeklausel ermöglicht unter bestimmten Umständen, Klammer auf, die Frage ist jetzt, was sind diese Umstände? Wenn ihr mal zu Hause Bibeln vergleicht, guckt mal, was dort steht. Manche übersetzen mit Unzucht, manche übersetzen mit Hurerei, manche übersetzen mit Ehebruch. Also das Argument lautet aber so, unter solch einem Umstand ist eine Scheidung und oder eine Wiederheirat erlaubt. Weil das sagt ja Jesus hier offensichtlich, oder? Also, ich sage euch, jeder, der seine Frau entlassen wird, begeht Ehebruch. Wann immer jemand sich scheidet, begeht er Ehebruch. Außer es handelt sich bei der Sache um Unzucht, um Hurerei oder wie auch immer man dieses kleine Wort Porneia übersetzt. Ich finde das praktisch schon relativ schwierig, weil zu sagen, was ist denn Unzucht? Also was wäre denn jetzt ein legitimer Grund, sich scheiden zu lassen? Gerade auch wenn man die Bergpredigt liest, da fängt Unzucht ja schon im Herzen an und Jesus sagt schon, das ist Ehebruch. Also ich finde das schon praktisch schwierig zu sagen, was ist es jetzt eigentlich? Aber lasst mich mal 4 Beobachtungen machen in Bezug auf diese außer aufgrund von Porneia. Erste Beobachtung. Es fällt auf, im Kontext beider Verse wird das grundsätzliche Verbot von Scheidung und Wiederheirat betont. Also ein paar Verse davor, in Kapitel 5, Vers 27 folgende, wird gesagt, du sollst nicht Ehe brechen. In 19, Vers 6 sagt Jesus genau das, dass er sagt, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und das ist ohne Einschränkung. Und man fragt sich jetzt, wie passt das zusammen? Also wie Matthäus oder wie Jesus kannst du 2 Dinge im Abstand von 3 Versen sagen? Einerseits Scheidung, nein, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und dann später, okay, es gibt aber diesen Fall. Erste Beobachtung. Zweite Beobachtung, die Ausnahmeklausel bezieht sich grammatikalisch auf die Scheidung, nicht auf die Wiederheirat. Also die Frage hier ist ja folgendes, wenn das heißt, ich aber sage euch, dass wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Porneia und eine andere heiratet, Ehebruch begeht. Und die Frage ist jetzt folgende. Ja, was meint denn jetzt Jesus damit? Heißt das, wenn der Fall von Porneia vorliegt, dann darf man wieder heiraten? Oder meint das nur, wenn der Fall von Porneia vorliegt, dann darf eine Scheidung stattfinden? Und wenn man sich das Griechische anschaut, das wird ein bisschen diskutiert, das gebe ich ehrlicherweise zu, aber der wahrscheinlichste Fall ist der, dass man sagt, weil es zwischendrin steht, also es steht ja erst hier, seine Frau entlassen, dann kommt das außer aufgrund von Porneia und dann kommt hier, wer eine Entlassene heiratet. Und wenn jetzt Matthäus sagen wollen würde, dass diese Ausnahmeklausel sich auch auf die Wiederheirat bezieht, hätte sie entweder vor beiden stehen müssen, also Scheidung und Wiederheirat, oder nach beiden. Aber sie steht mittendrin und deswegen ist der wahrscheinlichste Fall tatsächlich, dass man sagt, sie bezieht sich nur auf die Scheidung. Jetzt kann man sagen, okay, Stephanus, hast in Griechisch nicht gut aufgepasst, zu wenig gelernt. Wenn man die Kirchenväter liest, die haben ja alle Griechisch gesprochen. Das war ihre Muttersprache. Es ist erstaunlich, fast alle Kirchenväter sagen, es bezieht sich nur auf die Scheidung, nicht auf die Wiederheirat. Dritte Beobachtung. Die Ausnahmeklausel steht nur im Matthäusevangelium. Ich bin mir ganz sicher, hat noch nie jemand von euch darüber nachgedacht, ich auch nicht, bevor ich mich damit beschäftigt habe. Aber es fällt auf. Nur im Matthäusevangelium, man hat den gleichen Text in Markus 10, haben wir vorhin gelesen. Und man fragt sich, warum steht das in Matthäus drin und warum nicht in Markus? Was hat Jesus jetzt gesagt? Ich habe euch die zwei Texte mal nebeneinander gelegt. Matthäus 5, Vers 12 und 19, Vers 9. Beide Texte, das blaue gedruckte, ist das, was beide Texte sagen. Jeder, der seine Frau entlassen wird, wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet. Im Matthäus-Evangelium gibt es diesen einen Zusatz, außer aufgrund von Porneia, in beiden Versen. Der fehlt in Markus, aber auch in Markus gibt es einen Zusatz, das habe ich vorhin schon genannt, und wenn sie ihren Mann entlässt und einen anderen heiratet. Das heißt, Matthäus sagt nur, wenn der Mann die Frau entlässt, Markus sagt, okay, es kann auch sein, dass die Frau den Mann entlässt. Warum sage ich das? Man ist sich ganz einheitlich eine Meinung sicher, dass das Matthäus-Evangelium an die Juden geschrieben wurde, das Markus-Evangelium in erster Linie an die Heiden. Es erinnert euch noch, was ich gesagt habe, Neues Testament, Scheidung. Es war üblich, dass die Frau sich auch scheiden lassen konnte, überall, außer bei den Juden. Bei den Juden war es so, nur der Mann konnte die Scheidung einreichen. Das heißt, ein Jude, der den Markus-Text gelesen hätte, hätte sich gefragt, was passiert hier denn? Das heißt, in dem Markus-Text wird deutlich, das ist für die Heiden geschrieben und dieser kulturelle Hintergrund ist der Grund dafür, dass dieser Zusatz kommt. Jetzt lasst mich mal das so formulieren, jetzt ist es doch wahrscheinlich, dass der Zusatz im Matthäus-Evangelium auch irgendwas mit dem kulturellen Hintergrund zu tun hat. Das heißt, mit der Tatsache, dass das Matthäus-Evangelium an die Juden geschrieben wurde. Vierte und letzte Beobachtung. Matthäus verwendet hier das Wort Porneia und nicht das übliche Moicheia für Ehebruch. Ich weiß, ich werde einige langweilen, aber das ist wichtig fürs Argument. Normalerweise würde man erwarten, dass Matthäus hier Moicheia, das griechische Wort, verwendet, was das typische Wort für Ehebruch ist. Aber er verwendet Porneia und Porneia meint ganz allgemein sexuelle Untreue, Hurerei oder Unzucht. Jetzt sind aber zwei Dinge auffällig. In 5. Mose 22, Vers 21 wird das Wort Porneia für voreheliche Untreue verwendet. Also, wenn ein Mann oder eine Frau sexuelle Beziehungen hat, bevor sie verheiratet ist. In Johannes 8, Vers 41 werfen die Pharisäer Jesus vor, weißt du was, Jesus? Weißt du, wie du entstanden bist? Durch Porneia. Meint durch voreheliche Untreue. Du bist entstanden, weil Maria und Josef, obwohl sie noch nicht verheiratet waren, sexuelle Beziehungen hatten. Das heißt, das Wort Porneia wird häufiger in der Bibel für voreheliche Untreue verwendet. Und jetzt die letzte Beobachtung, die wichtig ist. Woher wissen wir, dass Josef Maria verlassen wollte? Versucht mal, euer Bibelwissen ein bisschen auf durchzuforsten. Weiß irgendjemand, wo steht, dass Josef mit dem Gedanken spielte, Maria zu verlassen? Es reicht mir auch das Bibelbuch. Das ist ja jetzt offensichtlich, oder? Passt auf, Leute. Nur Matthäus schreibt das. Nur Matthäus sagt, Josef spielte mit dem Gedanken, Maria zu entlassen. Warum? Weil er vermutete, dass voreheliche Untreue vorliegt. Und versteht ihr, das macht für mich insgesamt viel Sinn. Ich glaube, dass sich die Ausnahmeklausel in Matthäus 5 und Matthäus 19, dass die Ausnahmeklausel die voreheliche Untreue während der Verlobungszeit meint. Man hat sich nur bei den Juden verlobt. Verlobung gab es nirgendwo in Kulturen außerhalb von Israel. Nur bei den Juden hat man es getan. Und Jesus sagt sozusagen Folgendes. Eine Frau zu entlassen ist immer Ehebruch. Es sei denn, es handelt sich um einen Fall von vorehelicher Untreue während der Verlobungszeit. Also eine Trennung während der Verlobung, nicht eine Trennung einer tatsächlichen Ehe. Warum schreibt Matthäus das? Warum finden wir es nur im Matthäus-Evangelium? Aus einem Grund. Matthäus schreibt in 1, Vers 19, dass Josef ein gerechter Mann war und schreibt zwei Verse später, er wollte Maria entlassen, scheiden, fortschicken. Und man fragt sich, wie passt das zusammen? Wie kann Josef gerecht sein? Wie kann Jesus, denkt an den Vorwurf der Pharisäer, wie kann Jesus tatsächlich auf rechte und richtige Art und Weise zur Welt gekommen sein, wenn Josef sich von seiner Frau scheiden lassen wollte? Und deswegen finden wir meines Erachtens nur in Matthäus diese Ausnahmeklausel. Ich glaube, wenn man das so versteht, dass außer aufgrund von Porneia meint, außer aufgrund von vorehelicher Untreue während der Verlobungszeit. Das erklärt meines Erachtens am besten, warum alle anderen Texte Scheidung ohne Ausnahmeklausel verbieten, warum die Ausnahmeklausel und auch die Aussagen über Josef nur im Matthäus-Evangelium zu finden sind, warum Matthäus eben Porneia hier verwendet und nicht das übliche Moichäa und warum die Ausnahmeklausel überhaupt möglich ist, weil es gibt noch keine Ehe, die vollzogen wurde. Es ist während der Verlobungszeit passiert. Und jetzt kommt der Schocker des langen Anlaufes. Ich bin tatsächlich der Meinung, wenn eine Frau oder ein Mann fremd geht, wenn es zum Ehebruch kommt, wenn sexuelle Beziehungen außerhalb der Ehe passieren, kann ich nicht sagen, Matthäus 19, 9, Matthäus 5, Vers 32, und jetzt lasse ich mich scheiden. Das ist tatsächlich meine Meinung. Ich glaube, dass auch hier kein Fall genannt wird, wo du sagst, jetzt ist Scheidung okay. Jetzt ist deine Frau oder dein Mann zu entlassen im Sinne Gottes, weil ich glaube, dass diese Ausnahmeklausel tatsächlich diesen speziellen Sonderfall meint, voreheliche Untreue während der Verlobungszeit. Denkt an die Rüstung, die ich anziehen muss. Ihr könnt da gerne anderer Meinung sein, aber ich komme tatsächlich an dem Punkt nicht dran vorbei. Okay, Leute. Langer Weg für zwei kurze Aussagen, biblisches Fazit. Aber ich finde das wichtig, eben weil sich jeder auf diese Bibeltexte beruft und weil jeder sagt, weil ich der Bibel glaube, denke ich so und so. Deswegen finde ich es wichtig, den Weg dahin deutlich zu machen. Mein biblisches Fazit, und ich glaube, dass es ein gutes biblisches Fazit ist, was tatsächlich der Bibel entspricht, ist folgendes. Erstens, die Bibel betont einheitlich und durchgehend, dass die Ehe eine lebenslange Gemeinschaft ist, die auf lebenslange Treue beider Partner angelegt ist. Was Gott zusammengefügt hat, soll, in Klammern, und kann der Mensch nicht scheiden. Und zweitens, kein Text in der Bibel legitimiert Ehescheidung oder Wiederheirat. Jede Scheidung bzw. jede Wiederheirat, außer bei Verwitwung, widerspricht dem Willen und Wesen Gottes und ist somit schuldhaft. Das sind harte Aussagen. Und das ist vor allem harte Aussagen, weil das für mich natürlich genauso eine emotionale Sache ist, wenn jemand vor mir sitzt, dem du sagst, du kannst aber nicht wieder heiraten. Zumindest so, wie die Bibel das möchte. Du sagst, du sollst dich aber nicht scheiden lassen, wenn du diesem Wort gehorsam sein willst. Weil die spannende Frage ist ja jetzt, was macht man praktisch daraus? Ich rede jetzt auch nicht mehr lang. Ich nenne euch einfach noch 6 praktische Konsequenzen, die ich daraus ziehe, die ich glaube, die man daraus ziehen sollte, wenn wir die Bibel so verstehen, wie ich es gerade dargelegt habe. Erstens, das habe ich mal so formuliert, die Wahl des Ehepartners ist eine Entscheidung über Leben und Tod. Klingt ein bisschen spitz. Tavea und ich machen einfach bedingt durch die Bibelschule relativ viel Paarvorbereitung. Das heißt, Leute, die zusammenkommen, die wir dann begleiten. Und wir sagen denen immer und immer wieder, Leute, das ist eine Entscheidung über Leben und Tod. Den Menschen, den du heiratest, das kann dein ganzes Leben kaputt machen. Wisst ihr, was die Jünger sagen, nachdem Jesus ihnen das alles dargelegt hat in Matthäus 19? Matthäus 19, Vers 10. Die Jünger sagten, wenn die Sache des Mannes mit der Frau so steht, so ist es nicht ratsam zu heiraten. So haben die Jünger reagiert. Wenn das so krass ist mit Scheidung und Wiederheirat, wenn das für immer ist, wenn das lebenslang ist, das ist nicht ratsam zu heiraten. Spricht übrigens auch dafür, dass Jesus das so radikal gemeint hat, wie ich es gerade dargelegt habe. Die Wahl des Ehepartners ist eine Entscheidung über Leben und Tod. Wir versuchen das unseren Kindern beizubringen. Wir sollten das in der Gemeinde lehren und wir sollten das leben. Das ist keine, außer die Entscheidung, Jesus ja oder nein, gibt es keine wichtigere Entscheidung als diese Entscheidung, wen heiratest du, wen heiratest du nicht. Zweite praktische Konsequenz, in jedem Fall ist einer möglichen Scheidung und oder Wiederheirat entgegenzuwirken. Tavea und ich, seitdem wir verheiratet sind, wir haben uns ein was gesagt. Scheidung ist bei uns keine Denkkategorie. Es ist keine Kategorie, in der wir denken wollen. Wir weigern uns überhaupt in diesen Bahnen zu denken oder auszusprechen oder irgendetwas. Warum? Weil wir von der Bibel her überzeugt sind, Scheidung und Wiederheirat ist in jedem Fall entgegenzuwirken. Egal, was in unserer Ehe passiert. Wir haben uns gesagt, wir wollen nie in diesen Bahnen denken. Weil die Bibel das aus unserer Sicht so deutlich macht. Und das heißt auch, um Ehen muss gekämpft werden, auch um schwierige Ehen. Es gibt keine Ausnahmeklausel. Es gibt keinen Plan B. Verheiratet, heißt lebenslang und dann muss man um Ehen kämpfen, auch um die schwierigen. Drittens, ihr denkt vielleicht, typisch Theologe, so ein Leben gibt es nicht. Deswegen drittens, es gibt ethische Konfliktsituationen, in denen zur Trennung zu raten oder eine Scheidung kaum zu vermeiden ist. Doch die Scheidung bleibt stets Schuld vor Gott. Ihr merkt vielleicht, wie ich da um Worte ringe. Es gibt ethische Konfliktsituationen, in denen zur Trennung zu raten oder eine Scheidung kaum zu vermeiden ist. Doch Scheidung bleibt stets Schuld vor Gott. Ich habe mir gesagt, ich werde in meinem Leben nie jemanden zur Scheidung raten. Weil ich die Bibel so verstehe, wie ich sie verstehe, werde ich nie jemanden raten, lasse dich scheiden. Und trotzdem weiß ich, dass es das gibt. Dass es Situationen gibt, wo es wahrscheinlich kaum zu vermeiden ist. Und wenn das so ist, dann finde ich, wenn ich die Bibel ernst nehmen will, ist ganz wichtig zu sagen, das ist Sünde, was hier passiert. Das ist Schuld, weil die Bibel so deutlich ist. Viertens, bereits Geschiedene sollten ihre Schuld vor Gott und dem Ehepartner bekennen und nicht wieder heiraten. Natürlich ist Scheidung Sünde, aber es ist nur eine von vielen. Natürlich sind Geschiedene Sünder, aber es sind nur einige wenige von vielen. Und jeder von uns kommt Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst und hat eine bestimmte Sünde, wahrscheinlich an diesem Tag schon begangen. Und deswegen ist es hier so, wenn bereits Geschiedene in dem Zustand schon sind, dann sollen sie ihre Schuld vor Gott bekennen, aber sie sollten nicht wieder heiraten. Das ist hart, das ist radikal, aber die Bibel sagt ganz deutlich zu, Gott wird die Schuld vergeben und Gott wird auch helfen, das zu leben, was er in seinem Wort fordert. Fünftens, bereits Wiederverheiratete sollten sich nicht trennen, da sie schon neue Realitäten geschaffen haben. Ihr Zustand ist als Konsequenz von Sünde zu tolerieren, so ähnlich wie der Scheidebrief im AT, aber dessen Zustandekommen zu widerstehen. Also wenn jetzt jemand schon wieder verheiratet ist, dann soll er sich natürlich nicht jetzt scheiden lassen, weil es wäre ja wieder eine Sünde. Wäre auch so, wie das Alte Testament sagt, du kannst gar nicht zurückkehren zum ersten Mann. Aber was eben wichtig ist, dieser Zustand ist tatsächlich als Konsequenz von Sünde zu tolerieren. Und vor allem soll ich halt jetzt nicht sagen, okay, wenn es wieder Verheiratete gibt, dann heirate ich halt wieder, lass mir meine Schuld vergeben und dann ist alles gut. Nee, sondern dem Zustandekommen dieses Zustandes ist biblisch zu widerstehen. Und sechstens und letztens, die Gemeinde Gottes sollte Geschiedene und Wiederverheiratete nicht verachten, meiden oder an den Pranger stellen, sondern ihnen helfen und sie auf Christus verweisen. Wisst ihr, manchmal habe ich echt den Eindruck, wir haben so einen Sündenhierarchiekatalog. Das ist eine schlimme Sünde, das ist eine nicht so schlimme Sünde und meine Sünden sind überhaupt nicht so schlimm. Und wenn wir jetzt über Scheidung und Wiederheirat reden, und weil das so ein Ding ist, was so offensichtlich ist, viele Sünden sieht man nicht, wenn man Sonntag in den Gottesdienst kommt. Deswegen finde ich diesen Punkt so wichtig zu betonen, Scheidung ist schuldhaft, Wiederheirat ist schuldhaft. Aber das gibt uns kein Recht zu sagen, wir meiden solche Personen, wir verachten solche Personen oder wir stellen sie an den Pranger, sondern wir sollen ihnen helfen. Wir sollen sie ermutigen. Wir sollen sie... Wisst ihr, was in Matthäus 19 danach kommt? Nach Scheidung und Wiederheirat? Dann spricht Jesus von den Eunuchen. Und die Eunuchen waren die Menschen, die einfach keine Kinder kriegen konnten und die deshalb unverheiratet blieben. Und es ist erstaunlich, dass Jesus dort deutlich macht, es gibt unverheiratete Menschen von Geburt an. Und deswegen ist so ein Gebot, du sollst nicht wieder heiraten, ist mit seiner Hilfe tatsächlich auch lebbar. Und gerade in der Gemeinde sollten wir solche Menschen ermutigen. Ermutigen, sich wieder zu versöhnen, wenn das geht, so wie Paulus das sagt. Wir sollten sie ermutigen zu sagen, Leute, verheiratet sein ist nicht alles. Christus ist alles. Wir sollten sie ermutigen zu sagen, wenn Christus fordert, heirate nicht wieder. Dann wird er gerade auch diese Treue belohnen, wenn du sagst, aus Treue zu seinem Wort gegenüber, heirate ich tatsächlich nicht wieder. Und ich glaube, dass das die Aufgabe von uns als Gemeinde als Ganzer ist, dass wir solchen Menschen helfen und sie nicht unten durchfallen lassen. Das sind die 6 praktischen Konsequenzen, so wie ich sie mal formuliert habe. Nach der alten Uhr, die noch nicht eine Stunde zurückgestellt wurde, ist es jetzt 9:45. Die gute Nachricht ist, es ist erst 9:50. Okay, wir haben jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder ihr sagt, Stephanus, du hast uns totgeredet, lass uns nach Hause und fertig. Oder ihr nutzt noch die Chance, wir können noch Fragen stellen, ihr könnt noch sagen, okay, das finde ich aber schwierig oder wie machen wir dieses oder jenes. Aber ich will jetzt nicht sofort hier einen Punkt setzen. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie jetzt. Wenn ihr was diskussionswürdig findet, dann lasst uns das jetzt machen. Weil ich werde jetzt nicht noch lange vorne stehen und warten, dass da was kommt. Aber gibt es Fragen? Verständnisfragen? Gegenpositionen? Bitteschön. Ah, ist ein guter Hinweis und man könnte das tatsächlich so verstehen. Ich meine natürlich nicht, dass wenn Sie den ersten, also wenn Sie zurückkehren könnten, wäre das ja der Optimalfall. Ist ein guter Hinweis und eine gute Korrektur. Genau, das Wiederheiraten meint ja einen anderen Partner zu heiraten. Danke, das ist sehr wichtig, weil natürlich das das Ziel wäre, wenn das passiert. Ist Jeremia, weil ja die Beziehung Mann-Frau ganz häufig für die Beziehung zwischen Gott und dem Volk verwendet wird. Und Jeremia geht es genau darum, dass Gott sagt, Leute, ich war immer wieder gnädig, ich wollte immer wieder die Beziehung mit euch leben, aber ihr weigert euch und jetzt ist der Punkt, ich lasse mich scheiden von euch. Jetzt ist der Punkt, ich kündige den Bund auf, jetzt kommen die Babylonier und ihr werdet gerichtet. Und wahrscheinlich ist der Hintergrund der Frage, ja, wenn Gott das macht, warum machen wir das nicht oder sollten wir das nicht machen? Was mir da hilft, ist Folgendes. All das Gerede von Gott und Volk als Mann und Frau ist rein auf Bildebene. Das heißt, das funktioniert tatsächlich nur, dass Gott sagt, ich bin wie der Ehemann, ihr seid wie die Ehefrau. Wenn ich jetzt sage, es kommt Gericht, ist es wie oder als ob ich einen Scheidebrief scheiden würde. Er schreibt ja nicht tatsächlich einen Scheidebrief. Und das finde ich halt wichtig zu unterscheiden, dass man sagt, das ist eine Bildebene, wo gesagt wird, die Beziehung ist so ähnlich wie zwischen Mann und Frau. Und man jetzt nicht automatisch daraus schlussfolgern kann, okay, jetzt ist die tatsächliche Ehe hier real existent zwischen Mann und Frau, daraus zu schnell zu schlussfolgern, jetzt kann ich einen Scheidebrief schreiben. Würde ich machen, wenn all die anderen Texte undeutlicher wären. Das heißt, wenn es da mehr Unsicherheiten gäbe, dann würde ich sagen, okay, sollte man so einen Text mehr gewichten. Aber weil eben die anderen Texte so deutlich in die eine Richtung gehen, genau, finde ich es da wichtig zu sagen, das ist die bildliche Beschreibung. Man sollte nicht zu schnell auf Mann und Frau das beziehen. Genau, Hintergrund der dritten Aussage geht in diese Richtung. Also es gibt Konfliktsituationen, in denen zur Trennung zu raten ist. Und das wäre immer, also das wäre rein seelsorgerlich aus meiner Perspektive immer der erste und hoffentlich der letzte Schritt, dass man zur Trennung rät. Und das meint eben nicht zur Scheidung, sondern zur zeitlich begrenzten, hoffentlich zur geografischen Trennung, um eben den einen oder anderen oder die Kinder zu schützen. Und das gibt es eben bedauerlicherweise in unserer Welt, auch unter uns Christen. Und das ist der Hintergrund der dritten Aussage. Schuldig in dem Sinne, dass man sagt, Gott hat das zusammengefügt, ihr seid ein Ehepaar und das ist eben als lebenslang gedacht. Und bleibt Schuld vor Gott meint, und habe ich deshalb so formuliert, dass man nicht sagt, okay, in diesem Fall funktioniert eine Scheidung ohne Schuld. Es gibt keine Scheidung ohne Schuld. Es gibt keine Scheidung ohne, dass der eine oder der andere schuldig wird. Und deswegen habe ich es halt so formuliert, weil ich das halt schon feststelle, dass man mit Scheidung und Wiederheirat häufig so umgeht, in diesem Fall ist es keine Schuld. Und das finde ich weit hergeholt und biblisch überhaupt nicht begründbar. Und deswegen würde ich auch in diesem Fall sagen, es bleibt Schuld. Ich würde jetzt nicht anfangen, da aufzuteilen. So viel Schuld hast du, so viel Schuld hast du, du hast keine, du hast alle. Aber ich würde immer betonen, es widerspricht dem Willen und dem Wesen Gottes. Und deswegen ist es an sich falsch. Klammer auf, in bestimmten Situationen nicht zu vermeiden. Wahrscheinlich, wohl kaum. Genau.
Du hast von Fallgesetzen im Alten Testament gesprochen. Gibt es nicht die Art, auch eventuell im Neuen Testament, weil Befürworter sagen, dass Paulus im Korintherbrief von drei Gruppierungen nicht verheiratet spricht?
Ja. Mein Problem ist, ich finde eben kein Fallgesetz im Text. Also ich suche, ja, und ich suche auch das Wenn, also auch inhaltlich. Ich will ja nicht mich an den Worten aufhängen, aber wo ist die Bedingung und wo ist die Folge? Das ist halt für mich die Schwierigkeit. Ich will nicht ausschließen, dass es das Denken auch im Neuen Testament gibt, aber dann muss ich es halt im Text sehen, ne, und sagen, okay, hier liegt tatsächlich so etwas vor. Vers 8, den Unverheirateten und Witwen. Ne, bei Unverheiratet steht nicht Jungfrau.
Weil dann in Vers 25 schreibt, sagt er dann nun zu den Jungfrauen. Das heißt, er benutzt ja schon eine andere Begrifflichkeit in diesem Fall.
Genau. Und das hieße was?
Ja, dass diese Unverheirateten, die da gemeint sind, weder Witwen noch Jungfrauen sind. Das heißt, eventuell eine dritte Gruppierung.
Nämlich? Ich würde halt in so einem...
Also mit der Folge aus Vers 9, die nicht enthaltsam, also die nicht unverheiratet bleiben können,
ja.
Weil er sagt, es ist besser zu heiraten, als andere Sünden folgen.
Ja, genau. Meine Schwierigkeit bleibt schlicht und ergreifend die, dass halt Vers 8 schwierig ist, als so einen Fall zu sehen, weil Vers 9 dann eher wieder mit einer Bedingung anfängt. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, das ist eher ein Fallgesetz. Wobei, es ist ja nicht immer ein Fallgesetz, wenn etwas mit wenn anfängt und mit dann weitergeht. Genau. Also es wird nicht der Begriff Jungfrau verwendet, nur finde ich das halt, da liegt halt die Beweislast auf deren Seite. Wenn hier nur von Unverheirateten die Rede ist, dann müsste ich, wenn ich sage, das sind eben diese spezielle Gruppierung gemeint, dann müsste ich das halt irgendwo am Text deutlicher zeigen können. Schön wäre. Nochmal, ich wünschte rein seelsorgerlich, ich könnte da anders raten, aber ich würde halt tatsächlich, mir fällt es schwer, ich würde halt so viele Texte aus meiner Perspektive umdrehen müssen, um da zu einem anderen Ergebnis zu kommen, als das, was ich gerade vorgestellt habe. Das ist eine harte Sache. Aber es unterstreicht halt auch nochmal den Wert der Ehe. Es unterstreicht halt wirklich auch nochmal, es gibt nichts auf dieser Welt, keine Beziehung, die so ist, auch keine, die so lebenslang ist. Deine Kinder bleiben nicht lebenslang bei dir. Deine Gemeinde bleibt nicht lebenslang bei dir. Nicht zwangsweise, hoffentlich, aber das muss natürlich nicht sein. Es gibt keine Beziehung, die so intim ist wie die Ehe, die so geschützt ist wie die Ehe und die deswegen auch so radikal gefordert wird und bewahrt wird wie die Ehe. Das heißt, einerseits lässt mich das persönlich wie die Jünger erschrecken, ich denke, oh, dann lieber nicht heiraten. Und andererseits erfreut mich das in meinem Herzen, weil ich merke, was für eine wertvolle Sache Gott geschaffen hat, als er Mann und Frau, als Mann und Frau und als Ehemann, als Ehefrau und als Ehegemeinschaft geschaffen hat. Und für mich heißt das, lasst mich vielleicht damit enden, für mich heißt das schlicht und ergreifend, wenn ich jetzt nach Hause gehe, nach einem langen Abend über Scheidung und Wiederheirat, dann nehme ich für mich mit, ich will um meine Ehe kämpfen, egal wo wir gerade stehen. Dann nehme ich für mich mit, Scheidung, Wiederheirat ist und bleibt keine Denkkategorie für mich. Und dann nehme ich für mich mit, wenn es gerade schwierig ist oder besser läuft, das weiß ich ja nicht, ich weiß auch nicht, wie es morgen läuft, das spielt keine Rolle. Ich bin mit Tabea verheiratet, ich habe ihr meine lebenslange Treue versprochen, sie hat mir ihre lebenslange Treue versprochen und die Bibel sagt, Stephanus, das gilt. Du sollst dich nicht scheiden und du sollst nicht wieder heiraten, aus meiner Sicht ohne Ausnahme. Und deswegen versuche ich da so motiviert, wie es nur geht, mich da rein zu investieren. Ich schlage vor, ich bete. Wenn ihr noch Fragen habt, können wir das ja hinterher noch machen. Das ist kein Problem. Aber ich denke, es ist gut, den Abend zumindest offiziell hier zu beenden.